Ganz Deutschland ist von Fußballfans besetzt. Ganz Deutschland? Nein. Eine schweigende Minderheit hört nicht auf, den Eindringlingen Widerstand zu leisten. Eine schweigende Minderheit, die noch resistent ist gegen das allgegenwärtig suppende Großklappengemisch aus Journalistendarstellern, Politikimitatoren, Wirtschaftssimulatoren und Werbeagenturen, dessen durch und durch verkommene Selbstbezogenheit sogar sittlich gefestigte Menschen daran hindert, ein Fußball- und damit sorgenfreies Dasein zu fristen. Zu dieser Minderheit bekenne ich mich. Gerne würde ich behaupten, Fußball ist mir egal. Doch es ist mir aus Gewissensgründen verwehrt. Es gibt kein Entrinnen vor ihm in der unendlichen Tiefe des öffentlichen Raumes. Also bleiben nur Liebe oder Hass. Ich habe mich für den Hass entschieden. Dabei sind es nicht die liebenswürdigen Marotten einiger berufsjunger Männer. Es sind nicht die schmerbäuchigen, stetig biereinträufelnden Familienväter, deren schlachtreife Gattinnen zu kuschen haben und ihren visuellen Fußballfuror höchstens mit stichwortartigen Kommentaren unterbrechen dürfen. Es sind nicht die Landbevölkerung und Vorstädte infizierenden Vereine, denen Norbert Blüm vor Jahren attestierte, verachtet mir die Vereinsmeier nicht. Sie halten die Gemeinschaft mehr zusammen als kluge soziologische Bücher. In W. gibt es weder Drogensüchtige noch Jugendsekten. Dafür Feuerwehr, Sport und Gesangsverein. Es sind nicht die alkoholisierten Kollektive, die eine nächtliche Zugfahrt mit minderjährigem Nachwuchs zu existenziellen Erfahrungen werden lassen. Es sind nicht die rassistisch, antisemitisch und sexistisch verplompten Hooligans, die sich und andere ins Koma treten und um körperliche Würde bringen. Es sind nicht die angeblichen Skandale, nicht die Spieler- und Trainergehälter, die jedem Rüstungshaushalt eines mittleren Schurkenstaates Ehre machten, nicht der Wettbetrug. Es sind nicht die Tor-, Abseits-, Foul- und schießdochblökenden Aasfresser in der Nachbarschaft, deren letzteren Imperativ man zu gerne aufgreifen möchte, wäre man nicht mit Nachsicht und Würde gereift. Es sind nicht die Grünen-Parteitage, deren Abgeordnete Fernseher zum Fußballgucken ins Plenum stellen und dies für aber sowas von kritisch und alternativ halten, dass sie auf der Stelle ein paar Bundeswehreinsätze zusätzlich befürworten müssen. Es ist auch nicht deswegen, weil Fußball so ziemlich die einzige Mannschaftssportart sein dürfte, deren Spielergebnis auch ohne Schulbildung exakt erkenntlich ist. Nein, es sind die Freundinnen, die bei Fußballsendungen Unhöfliches ins Telefon schreien, um ungestört bleiben zu können, wenn sie denn überhaupt abheben. Es sind die Freunde, die eine zivilisierte Terminplanung unmöglich machen, weil ihnen immer was Fußballerisches dazwischenkommt. Es ist die Tatsache, dass die Montagszeitung stets die unlesbarste ist, weil der aggressive Sportteil mit seiner Gülle aus Fußballfrontberichterstattung, Spieler-Halbnackt-Fotos und Pfennigweisheiten den kümmerlichen Rest in seinen Krallen hält. Fußballkommentare sind keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Es ist die Verwegenheit von der Stange, die sich aus der täglichen Müllanfuhr von Feuilleton, Kika und H&M kostümiert und im Fußball das Abenteuer-Ich und sogar das Abenteuer-Leben halluziniert, wodurch die von Eventkasperei durchseuchte Existenz jedes Normalbürgers trotz steigender Dosis immer öder zu werden droht. Es sind die umnachteten Mietvisagen der akzeptierenden Medienarbeit, die granatendämlichen Zombies aus Politik, Kirche und Wirtschaft, die sich beim Fußball anbiedern, um irgendwie auch Pop oder cool oder beides zu sein. Denn wer nicht schön und mittut, der wird nicht gewählt. Dessen Quoten sinken, dessen Stuhl wackelt und dessen Produkte kauft kein Schwein. Noch nie war das Bekenntnis zum Mittelmaß so überzeugend. Es ist die Affirmationsblase des polytropen Spaßspießertums, das eben deswegen das Schlimmste ist, weil ihm nicht im Traum einfällt, dass es das moderne Spießertum ist. Es ist die Diktatur der Distinktionsgewinnler von links außen, deren gratis mutige Protagonisten keine 10 Minuten in einem modernen proletarischen Haushalt und unter der Fuchtel seiner Wertvorstellung, innerer wie äußerer, aushielten, die für Fußball die Mühen der untersten Reflexionsebene auf sich nehmen und gegen den Betrieb wettern, aber dreist von ihm profitieren. Martin Büsser bemerkte, Jugendliche lernten einander am besten über das Abgleichen ihrer Vorlieben in Sachen Fußball, Popmusik und Bier kennen. In seinem und unser aller Interesse will ich nicht hoffen, dass er recht hat. Denn so ein Nachwuchs würde später ohne größere Umstellungen auf Mord und humanitären Einsatz abonniert sein. Mag der Fußball in der dritten Welt die einzige Chance sein, dem Elend zu entfliehen. Bla bla bla. Bei uns verursacht er neues Elend. Zum Beispiel Fußball-Cartoons. Außerdem haben wir genug Bälle. Für jeden ein. Es ist der aufgeblasene 70er-Jahre-Feminismus. Demzufolge Alice Schwarzer Damenfußballerin, Soldatinnen und Kanzlerin verherrlicht und das Recht darauf, den gleichen, wenn nicht noch größeren Blödsinn als Männer zu verzapfen, für zivilisatorischen Fortschritt auspfeift. Es ist, was die Geschichtsbücher dereinst als fragwürdige Triumphe der Sozialdemokratie verzeichnen werden. Erstens die straffreie Verbreitung weiblicher Doppelnamen. Zweitens das 0,4 Liter Bierglas. Drittens Fußball auf allen Kanälen und durch alle Kanülen. Es ist des Fußballs Allgegenwärtigkeit, das Totaltheater, welches seine Metastasen in die Benutzeroberfläche unserer Welt getrieben hat und eine verhältnismäßig vertraute Plage wie die Vanille-Dufttanne geradezu harmlos erscheinen lässt, weil deren Erfinder die Kaltschnäuzigkeit des Fußballs fehlt. Denn er vereinnahmt gnadenlos. Und es ist die diffuse Gier nach Ritualen, nach Identifikation, nach Symbolen und klar doch Opfern. Denn so definiert sich der aftermoderne Freizeitfaschismus. Begeisterung sieht anders aus. Ob wir das Ende der Fußballhysterie noch erleben? Die Chancen stehen miserabel. Die nach unten offene Schiedsrichterskala ist zum Gradmesser der Regression eines komplett willenlosen Gemeinwesens geworden und Fußball zum Straßenbegleitgrünen auf dem Weg ins Verderben. Eine stützstrumpffarbene Elementarnull wie Franz Beckenbauer gilt ohne ironische Beigabe als zitable Person. Die Beckenbauerisierung ist längst abgeschlossen und hat wie ein Zweitkomponentenkleber alles zu und seine Klone in jedem Fach festgekleistert. Guido Knopp als Historiker, Günter Grass als Literat, Claudia Roth als Politiker, Harald Schmidt als Humorist, Wladimir Kamina als Medienrusse, Peter Sloterdijk als Philosoph, Tomte als Musiker, Tim Mälzer als Koch, den Spiegel als Nachrichtenmagazin und Ben Becker als Schauspieler. Opportunisten sind sie allesamt, die aus der Wahrheit Wahrheiten machen, weil ja die Vielfalt uns voranbringt. Nur wohin? Es ist wie mit der Religion. Die Fußballapostel geben sich gern als Verfolgte, obwohl sie überall den Ton angeben. Von der rotzreaktionären Faz über die dümpeldumme Bild und die Schlafwagenkenner von Die Zeit bis zur nationalbolschewistischen jungen Welt greift die Gleichschaltung, reicht die Infiltration des Schaumermal-Klerus. Fußballbücher türmen sich selbst in der letzten Kleinstadt-Klitsche. CDU-regierte Radiosender kommen sich zum Platzen hip vor, wenn sie Fußballgedichte durch den geschundenen Äther wuchten. Huch, die schwitzen ja richtig, kreischen entzückte Redakteure und Literaturhäusler, denen man 10 Meter gegen den Wind ansieht und hört, dass Mutti ihnen noch die Schnitten schmiert und beim Schnürsenkelbinden helfen muss. Gelegenheitsmenschen in Zwangsjacke und Spendierhose, die Schweiß nur in Verbindung mit Angst vorm Chef, den Anzeigenkunden und dem Common Sense kennen. Mit ihnen paktiert außerdem die auf spaßig getrimmte Gegenaufklärung der das Land überziehenden unbequemen Querdenker, Mietbischöfe, Orgasmusvortäuscher und verbeamteten Spaßmacher. Durch öffentliche wie private Sendeanstalten wankelt eine endlose Karawane von Wichtigkeitsraunern und Nanoexperten, die den Fußball-Orkus als kognitive Behindertenrampe zu einer einkommenssicheren Deprominenz nutzen. Und keiner bindet ihnen die Klappe zu oder Finger und Beine zusammen. Aber jetzt pass auf. Den Konformitätsdruck gab es schon in den vormaligen Arbeitermilieus. Dort jedoch berechtigterweise aus Gründen klassenkämpferischer Solidarität. Heute steht Fußball für Gegenkultur von oben. Wer nicht mitzieht, wer sich nicht alltäglich zum Konsumidioten und Fußballjubelperser vertrimmen lässt, mit dem reden sie nicht mehr. Hochintelligente Leute, die Tag ein, Tag aus den Individualismus und ihre Marke Ich kultivieren, um ihre Verwendbarkeit in Zeiten der Globalisierung abzusichern, machen Urlaub vom eigenen Gespreize, indem sie devot einen Mannschaftssport huldigen. Je mehr sie zu funktionalen Trotteln degradiert werden, desto größer die Sucht nach Kompensation, nach wieder mal kleiner Junge sein dürfen, nach einer wasserdichten Romantisierung der Schwitzigkeit von Männerbündlertum. Die Folge ist eine verordnete Karnevalisierung und Verweihnachtsmarktung, die zwangsläufig verlangt, es solle überall zugehen, wie zu bestimmten Zeiten im Rheinland oder vor den jahresendzeitlichen Geschenkemassakern. Immer anmaßend, laut, pöbelig, bundeswehrsoldatisch. Aber niemals leicht, unbeschwert, offen und komisch. Oder gar schön. Wie jeder Fan versteht auch der Fußballfan keinen Spaß. Vor allem gegenüber Nicht-Fußballfans. Der ähnlich disponierte Heavy-Metal-Fan sucht lediglich ein Refugium, in dem er ungestört seiner Leidenschaft frönen kann. Der will nur spielen. Der Fußballfan sucht die Öffentlichkeit, wo er ungestört alle anderen kaputt spielen kann. Kurzum, ein Kotzmilieu, an dem ich bis jetzt noch keinen Ausschalter gefunden habe. Aus dem politisch bedingten, ehedem auch mit Fußball flankierten Zusammengehörigkeitsgefühl einstiger proletarischer Milieus ist längst ein schwammiges Dazugehörigkeitsgefühl geworden. Mit der erzwungenen, immer idiotischer werdenden Versklavung im Verwertungszusammenhang korrespondiert die freiwillige, noch idiotischer und erbarmungsloser anmutende Versklavung für den Freizeitzusammenhang. Fußball ist der Gott der Opportunisten, den der letzte Furz eines Regionalligaspielers wichtiger ist als der hereinbrausende Horror des Neoliberalismus und was man eventuell sogar dagegen tun könnte. Der Mitmacher war schon immer derjenige, der am lautesten Ich schreit und seine feigen Groschenansichten mit Haltung verwechselt, die er dann auch von allen anderen erwartet. Klar doch, in der unübersichtlichen Welt sucht der Mensch nach Wahrheiten, die er begreifen und weitererzählen kann. Als Fußballfan findet er eine, die er nicht mehr begründen muss. Und als Bonustrack die Lizenz zum Nervtöten. Es ist die spätkapitalistische Form der Zwangskollektivierung, mit dem wesentlichen Unterschied zur sozialistischen. Sie zeigt Erfolg. Von der Ich-AG bis zu den Wir-sind-Papst-Komparsen. Auch weil sie die Bedingungen schafft, dass Außenseiter keinen Erfolg haben dürfen und meistens auch nicht haben können. Im Fußball ist glasklar, wie sonst nirgends zu erkennen, wie der Kapitalismus sein Personal abgerichtet hat. Zu Konsumenten, zu Zielgruppen, zu Letterfrühstückern und damit zu Kasperfiguren. In den bilateralen Beziehungen zwischen Mensch und Fußballfan kann es nur Teilfriedensabkommen geben. Denn wo Fußballfans kommunizieren, erstirbt jede Unterhaltung, jedes Gespräch. Da können sie noch so viele National Service und Freundlichkeitskampagnen ersinnen. Ihr Knochenmühlen-Surround-Sound hat sich erbarmungslos unter die eh schon lästigen neoliberalen Kakophonien gemogelt. Allerorten sitzen Manager, Politiker und Schlagzeuger auf der Auswechselbank, spielen Debile verschiedenster Ausprägungen in unterschiedlichen Ligen, gehen Verhandlungen in die Verlängerung, wird der Ball flach gehalten, bleiben rüstige Jubilare in ihren Seniorenresidenzen ein abgenutztes Rastleben lang am Ball, schießen Parteien Eigentore, sind Unternehmen optimal aufgestellt, spielen Solisten sich auf der Bühne Bälle zu, herrscht Teamgeist oder werden Steilvorlagen geliefert. Der letzte Containerdepp auf RTL 2 punktet mit grenzenloser Beschränktheit. Deutschland offensiv. Der Mittelstand greift an. Je lausiger deutsche Fußball spielen und wirtschaften, desto hysterischer der Bohai von ihrem scheinbar unvermeidlichen Event-Overkill. Ein einziges Gülleparadies. Leider ohne Geruchsverschluss. Der Kapitalismus ist bekanntlich die Darstellungsform des Bürgertums. Und dieses Bürgertum kann nicht anders existent sein, als in der rigorosen Vereinnahmung der Werte und Zeichen anderer. Die bürgerliche Vereinbarung, Fußball zur Matrix der ganzen Gesellschaft aufzupusten, steht in bester Tradition. Auch der Trüffel, der Kaviar, der Champagner, der Lachs, die Auster mussten erst den ärmsten Schluckern vom Teller genommen werden und zur beinahe unerschwinglichen Delikatesse hochgesext werden, um schließlich, nachdem man ihrer weitgehend überdrüssig geworden ist, wieder als Ramschprodukte die Regale unserer unschönen Warenwelt zu füllen. Und doch bleibt alles eigenartig ambivalent. Zu viel Nähe schadet auch. Also muss das verjauchte, am Selbstekel beinahe erstickende Bürgertum samt seiner kleinbürgerlichen Bierholer gallonenweise Häme über die Klingeltongrammatik eines italienischstämmigen Trainers oder über die Tattoos einer fremdsprachenschwachen Spielergattin auskübeln. Es lustig zu finden, dass sich weniger begabte Menschen öffentlich unbeholfen ausdrücken, ist billig, und fällt auf die davon amüsierten Kraft-durch-Schadenfreude-Kretins zurück. Oder wie Karl Kraus sagt, Witzigkeit ist manchmal Witzarmut, die ohne Hemmung sprudelt. König Fußball regiert die Welt? Meine nicht. Das nächste Spiel ist immer das schwerste? Dann sollen sie eben das übernächste oder überübernächste nehmen. Der Ball ist rund? Sollen sie ihn eckig machen. Das Runde muss ins Eckige? Warum nicht umgekehrt? Nach dem Spiel ist vor dem Spiel? So buchstabiert man Gummizelle. Ein Krieg dauert 90 Minuten? Schön wär's. Der Krieg hat den einzigen Vorteil, dass er eine erhebliche Anzahl der Schwachköpfe, die sich freudig und hurra-patriotisch in ihn hineinbegeben, verschlingt. Der Fußball tut das Gegenteil. Seine Jünger werden immer zahlreicher und sie sind gnadenlos missionarisch veranlagt. Die Beweise sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen sie tagtäglich. Vielleicht hängt ihnen ja der Fußball nach ihrer albernen EM dermaßen aus dem Hals, dass wir auf ein paar Jahre Ruhe haben. Aber was, wenn nicht? Beziehungsweise was tun? Erstmal boykottieren. Kaufen Sie nicht beim Bäcker, der Ihnen EM-Brötchen andrehen möchte. Essen Sie keine Fußballklöße. Kaufen Sie keine Fußballbücher. Hören Sie keine Fußballhörspiele. Besuchen Sie keine Schiedsrichterausstellung. Schauen Sie kein Fußballtheater an. Gehen Sie pinkeln oder spazieren, wenn Ballack und Co. Werbung im TV machen. Sollen Sie an Ihren Kick-It-Würstchen Fußballfrikadellen, Biskick-Joghurts oder unter Ihren FIFA-World-Cup-Cocktailkissen ersticken? Helfen Sie Mitbürgern mit Fußballkontaktlinsen nicht über die Straße. jagen sie die öffentlich alimentierten Ball-Künstler-Künstlerball-Willis in das nächste Gewerbegebiet. Verminen sie sämtliche Public-Viewing-Plätze mit Hundewürstchen. Schieben sie Sportpfarrer in ein sicheres Zweitland ab. Pfeifen sie auf den päpstlichen Segen. Von nun an wird nicht mehr zurückgeschossen. Wir behalten die Bälle einfach. Nicht mal ignorieren. Das trifft am meisten. Und es wäre ein klitzekleiner Beitrag zu einer schöneren Welt. Weglaufen geht ja nicht. Wohin denn?